Ja, wie schon angekündigt, möchte ich heute in der Auslegungspredigtreihe fortsetzen mit Apostelgeschichte 13, die erste Missionsreise des Apostel Paulus. Es wird sehr interessant werden und ich hoffe, dass wir viel mitnehmen können. Viele wissen ja mit dem Begriff die erste Missionsreise etwas anzufangen. Und ich möchte euch heute auf diese Reise mitnehmen, auf diese Missionsreise des Apostel Paulus und systematisch die ersten Stationen anschauen. Wenn wir jetzt mal hier dieses Bild sehen, wir sind hier im Mittelmeerraum. Antiochia, was war in Antiochia gewesen? Beim letzten Mal haben wir es gesehen. Was ging von Antiochia aus? Ja, da wurden sie erstes Mal Christen genannt. Und die haben gefastet und gebetet und Paulus und Barnabas ausgesandt. Also das ist die Heimatgemeinde von Paulus und Barnabas. Und worüber wir heute nachdenken wollen, ist, wie die ersten Schritte waren in der Missionsreise. Also es geht los. Der Beginn der ersten Missionsreise. Wir finden diesen Bericht von Lukas in Apostelgeschichte 13, 4 bis 13. Barnabas und Saulus, am Anfang noch in dieser Reihenfolge genannt, gehen nach Zypern. Hier in Apostelgeschichte 13, ab Vers 4, beginnt die erste Missionsreise des Paulus. Diese Missionsreise erstreckt sich dann bis ins Kapitel 14, Vers 26. Und Ziel der ersten Missionsreise ist, Kleinasien mit dem Evangelium Jesu zu erreichen. Die zweite Missionsreise, die darauf folgte, brachte das Evangelium nach Europa, nach Griechenland. Und die dritte Missionsreise umfasste die Besuche der Gemeinden in Kleinasien und Griechenland und hatte so den Schwerpunkt um Ephesus herum. Also alle Missionsreisen des Paulus zusammengenommen erstreckten sich nicht über ein paar Wochen, sondern 15 Jahre. Ja, ist also ein ganz großer Teil des Lebens des größten Missionaren der Weltgeschichte. Also von Antiochia gingen Barnabas und Saulus an den Hafen Seleucia. Wir sehen jetzt hier den ersten roten Strich, das sind 22 Kilometer. Und segeln dann von Seleucia nach Zypern. Das sind etwa 200 Kilometer. Jetzt kommt wieder das technische Problem, ne? Seht ihr, das geht doch. Ja? Also das sind 200 Kilometer und ich habe es mal ausgerechnet, also ein Segelschiff legt im Durchschnitt 5 Kilometer pro Stunde zurück und das macht also eine Überfahrt von circa 40 Stunden nach Salamis auf Zypern. 40 Stunden auf hoher See. Zeit zum Nachdenken für Barnabas und Saulus. Und was denkt man so, wenn man so auf so einem Schiff ist und man weiß, man ist auf Missionsreise? Man stellt sich so die Fragen, werden die Menschen Jesus annehmen? Ich werde ihnen erklären, dass Jesus Christus Gott ist, der Mensch geworden ist und ans Kreuz ging, um für die Menschen zu sterben. Wie werden sie damit umgehen? Weil damals war der ganze Bereich hier im Mittelmeerraum von Götzendienst geprägt. Wie reagieren die Menschen, wenn ich ihnen von Jesus erzähle? Oh, ich kann mich gut in diese Männer hineinversetzen, während sie so auf dem Schiff standen und überlegten. Denn als ich meine Angeltouren mit ungläubigen Freunden nach Norwegen machte, war ich auch an Deck von Schiffen und hatte ähnliche Gedanken. Wie werden sie reagieren, wenn ich ihnen von Jesus erzähle? Barnabas hatte noch etwas andere Gedanken. Für ihn war es irgendwie eine Fahrt nach Hause, in seine Heimat. Warum? Wir wissen aus Apostelgeschichte 4, Vers 36, dass er aus Zypern stammt. Dort auf der Insel Zypern ist Barnabas geboren. Und nach über 40 Stunden See lesen wir in Vers 5, und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden, und sie hatten auch Johannes als Diener dabei. Also Paulus ging sofort in Salamis zu den Synagogen, das sind Gemeindehäuser der Juden, um dort zu predigen. Ganz kurz, das hat er am Anfang gemacht von der ersten Missionsreise. Später aber macht er es nicht mehr. Die Juden wollten von Gott nichts wissen. Und dann hat er eine Strategie geändert. Er ging nicht mehr in die Synagogen. Aber hier tut er es noch, auf der ersten Station. Damals war es durchaus möglich, dass ein jüdischer Mann, auch wenn er auf Reisen war, in eine Synagoge ging und Gottes Wort vorlesen durfte und auch auslegen durfte. Damals war das Neue Testament ja auch noch nicht geschrieben, und so las man aus der Tora, den 5 Büchern Mose und den Propheten aus dem Alten Testament vor. Mit dabei ist auch Johannes Markus, ein Cousin von Barnabas und ein Jugendfreund von Petrus. Johannes Markus war auch der Schreiber des Markus-Evangeliums. Er hielt aber nicht ganz lange durch. Ja, spätestens beim zweiten Pfeil verlässt er die zwei Missionare. Also drei Männer, die an Jesus gläubig geworden waren und gerettet wurden, nun gemeinsam unterwegs, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Von Salamis aus ging es dann quer über die Insel nach Westen, nach Paphos. Das sind 145 Kilometer quer durch Zypern. Gut, das ist schon sehr stramm, ja, alles Fußweg. Paphos war die Hauptstadt von Zypern und auch Sitz der römischen Regierung. Eine sehr sündige Stadt. Hier wurde auch Aphrodite verehrt. Viele wissen, was mit dem Namen anzufangen. Die Göttin der Liebe und der Schönheit und der sexuellen Begierde. Und daher gab es sehr viel Unmoral und Zauberei in der Stadt Paphos. Und hier kommt es zu einer sehr interessanten Begegnung. Der Statthalter von Paphos mit dem Namen Sergius Paulus hat einen Wunsch. Er hat davon mitbekommen, zwei Prediger sind gekommen, die von Jesus etwas weitergegeben haben. Er will das Wort Gottes hören. Ja, sowas gibt es. Die meisten Menschen wollen das nicht. Sie interessieren sich nicht nach Gott, erkundigen sich nicht danach. Die Stadt und das Umfeld, viele Menschen wollen nichts davon wissen. Das ist das Übliche. Also das ist der Trend. Aber es gibt Ausnahmen. So wie Jesus sagt, breit ist der Weg, der ins Verderben führt, und viele sind, die darauf gehen. Und schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die darauf gehen. Kann man sich merken, breit, viele Menschen, kein Interesse. Schmal, wenig Menschen, Interesse. Und dann sagt Jesus in diesem gleichen Vers, schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Und ich möchte euch fragen, was setzt Finden voraus? Suchen, richtig, dass ein Mensch sucht, aktiv sucht. Und genau das macht dieser Statthalter Sergius Paulus hier. Er hört davon, dass Prediger vom Festland in seiner Stadt sind. Und in Vers 4 lesen wir diesen besonderen Satz. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Er ist einer der wenigen, der sich interessiert, ich will von Gott hören. Von Philosophie habe ich die Ohren voll. Und hier ist auch etwas, was wir lernen müssen. Eine Wahrheit, wenn ich Jesus finden will, ich muss Jesus suchen. Jesus sagt einen Grundsatz, wer sucht, der findet. Das ist ein Grundsatz, das kennen wir auch aus dem praktischen Leben. Wenn ich was verloren habe, finde ich es nicht, wenn ich es nicht suche. Ja? Und das ist auch geistlich ganz wichtig zu verstehen. Ein Mensch, der nicht sucht, findet nicht. Und Gott sagt, Jesus sagt in der Bergpredigt, wer sucht, der findet. Und dann sagt er zum schmalen Weg noch etwas, der zum Leben führt. Da sagt Jesus ganz Wichtiges in Lukas 13, 23 bis 28. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber, Jesus, sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben von dir gegessen und getrunken, auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird sagen: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Oh, wie viele Menschen, die jetzt sagen: Ich interessiere mich nicht um Gott. Sie werden hinausgestoßen und sie werden an dieser Tür klopfen und wimmern und rein wollen und nicht rein dürfen. Ernste Worte, wenn es um das Verpassen des schmalen Weges geht. Wenn man an der engen Pforte vorbeigeht, ob wissentlich oder nicht, das spielt keine Rolle. Wenn du vorbeigehst, gehst du vorbei. Nur die, die reingehen, werden gerettet. Also ist es nun wichtig, um gerettet zu werden, dass der Mensch sucht. Was ist die Verantwortung jedes Menschen hier auf der Erde? Zu suchen, aber nicht nur das, sondern auch zu ringen. Und das ist ein ganz besonderer Ausdruck, den Lukas hier in Vers 13 zitiert vom Herrn Jesus. Er sagt: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Und immer wenn ich mit den Menschen darüber spreche, auch im Bibelkurs haben wir das durchgenommen, ja, ringen, was ist ringen? Ja, was ist ringen für ein Wort? Das ist eine Sportart, bei der man die ganze Kraft aufwenden muss, die man auf einmal braucht. Das sind die Bauchmuskeln, das ist die Rückenmuskulatur, die Bein- und Armmuskeln, vielleicht auch ein bisschen Technik dabei schon. Aber alles wird gleichzeitig gebraucht, jeder Muskel des ganzen Körpers ist gespannt, man ringt. Entschuldigung, das ist anders als, sei mir nicht böse, Peter, Tischtennis. Ja, das ist was anderes. Einige schwitzen auch dabei. Aber ringen ist was ganz anderes. Da schwitzt du schon nach 20 Minuten halten die meisten gar nicht durch. Also nach 20 Sekunden schwitzt du am ganzen Körper, weil jeder Muskel alles gibt. Und der Herr Jesus benutzt genau dieses Wort, um eine geistliche Wahrheit aufzuzeigen. Sagt: So müsst ihr ringen, in die enge Pforte zu kommen. Und für diese Leute, die suchen, aktiv suchen und ringen, für die hat Gott ein Versprechen. Er sagt zum Beispiel: Wer sich mir naht, dem nahe ich mich auch. Oder er sagt in Jeremia 29, 13, das kennen wir auch, alle, die einen Bibelkurs gemacht haben: Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Diesen Bibelvers kennen die meisten von uns auswendig. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Ganzes Herz ist 100%. Suchen, ringen von ganzem Herzen. Und dann gibt es ein Versprechen: Ihr werdet mich finden. Das sagt Gott, Zitat. Ja, du wirst mich finden, wenn du suchst. Wenn du von ganzem Herzen nach mir verlangen hast. Wer sucht, wer ringt, wer von ganzem Herzen nach Gott verlangen hat, der findet ihn. Es gilt die Wahrheit Jesu: Wer suchet, der findet. Gott lässt sich finden. Gott naht sich dem Menschen, der sucht. Also, dass jemand hier sitzt, Diesen Satz habe ich vom Professor Dr. Werner Gitt, den fand ich so schön. Dass hier jemand sitzt, sagt er bei einer ganz großen Veranstaltung, der Gott wirklich sucht und ihn nicht findet, das gibt's nicht. Wer sucht, findet Gott. Und hier in unserem Text sehen wir einen Politiker, einen Statthalter, den höchsten Beamten dieser Stadt namens Sergius Paulus, der eines ganz richtig macht. Er will das Wort Gottes hören. Damit fängt's an. Das ist gut, dass du heute hier bist. Du wolltest das Wort Gottes hören und kriegst es heute gesagt. Und er wird aktiv. Wir lesen in Vers 7, Apostelgeschichte 13, Vers 7, er ließ Barnabas und Saulus holen. Er wollte die Wahrheit über Gott herausfinden, will keine Philosophie hören, davon hat er so viel in seiner Stadt bereits gehört, das quillt ihm wahrscheinlich aus den Ohren raus. Er will Gottes Wort hören und er schickt Leute los, ganz aktiv. Holt Barnabas und Saulus in mein Haus. Übrigens vielleicht ein Tipp, wenn du Gott noch nicht kennst, ich kann dir sicher sagen, wenn du sagst, kommt in mein Haus, ich mache eine Tasse Kaffee, erklärt mir, wer Jesus ist, wir kommen. Wir erklären dir, wer Jesus ist. Ganz sicher. Und wenn du keinen Kaffee hast, kommen wir auch auf den Tee. Geht auch. Ja? Das hat er hier gemacht. Gesagt, hol sie in mein Haus. Ich will Gottes Wort hören. Beeindruckend, oder? Ich finde, Sergius Paulus hier ist ein Beispiel, wie man Gott suchen sollte. Hol Leute zu dir, die dir das Wort Gottes erklären können. Geh und mach einen Bibelkurs. Wir werden in 2 Wochen etwa mit einem neuen Bibelkurs starten. Wir bieten an für Leute, die noch keine Ahnung haben von Gott. Und wir werden uns treffen, wahrscheinlich an einem Donnerstag. Und dann werden wir wiederum schauen, was sagt Gott über sich selbst und was sagt er über den Menschen. Und dann weißt du Bescheid und deine Seele kann richtig denken. Ja, was weißt du denn von Gott, wenn du sein Wort nicht kennst? Melde dich zu diesem Bibelkurs an. Und mach dir diesen Abend frei. Oh ja, ich habe so viel zu tun. Ich kenne so viele Leute, die haben so viel zu tun. Und übrigens meine Feststellung, die Leute, die viel davon reden, dass sie viel zu tun haben, tun fast nichts. Das ist meine Erfahrung. Die Fleißigen schaffen viel mehr weg. Die, die keine Zeit haben, Achtung, da stimmt was nicht. Es ist eine Lebensführung, wo sie sich selbst eins in die Tasche lügen. Lass den Volleyballverein sausen. Mach dir frei und geh dorthin, wo du Gottes Wort hörst. Kümmere dich um deine Rettung, um dein Seelenheil. Das ist wichtig. Hier geht es nicht um einen Lebensabschnitt. Es geht um die Ewigkeit. Suche Gott, denn für dich gilt Gottes Versprechen. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Jeremia 29, Vers 13. Heute sitzen hier einige Teilnehmer des letzten Bibelkurses. Ich freue mich, ich sehe Lena. Ja, dein Lehrer Ingo ist auch hier. Mensch, er war einmal da. Ja, ich habe gehört, du willst auch einen Bibelkurs fortsetzen. Ich freue mich. Jetzt ist Olli hier. Niklas hat es heute irgendwie nicht geschafft. Wer ist noch da? Gertrud ist nicht da. Günther ist auch hier. Ja, Günther, hallo. Ja, ich freue mich. Und ich will euch jetzt mal fragen, die, die euch entschieden habt, hat Gott Wort gehalten? Als er gesagt hat, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Hat er Wort gehalten, Lena? Hat er Wort gehalten, Olli? Günther, hat er Wort gehalten? Wunderbar. Er sagt immer, ich kann es nicht gut hören, deswegen musste ich lauter sprechen. Wunderbar. Ist noch jemand, den ich übersehen habe hier? Ich glaube, sonst war keiner hier von denen. Und zum Beispiel Lena, ich nehme jetzt das Beispiel. Mutter, berufstätig, sie ist nach der Arbeit immer wieder nach Overath gefahren, nicht weil sie zu Hause Langeweile hatte, sondern weil sie Gottes Wort hören wollte. Oft noch Termine. Hin und wieder ein bisschen verspätet, weil es nicht anders ging. So voller Tag. Trotzdem, ich will Gottes Wort hören. Sie kam und hat Jesus gefunden. Ist das nicht wunderbar? Und warum hat sie Jesus gefunden? Freunde, ich sage es euch ganz einfach. Weil sie gesucht hat. Weil sie anderes dafür hat sausen lassen. Weil sie von ganzem Herzen nach Gott verlangt hat. Und so wie Lena müsst ihr es auch machen, wenn ihr Jesus finden wollt. In unserem Text haben wir einen suchenden Statthalter, Sergius Paulus. Er verlangte, Gottes Wort zu hören und schickt Leute los, Barnabas und Saulus zu holen. Frage, wir wissen ja noch nicht, was kommt, aber wird Sergius Paulus, der Statthalter, Jesus finden? Frage, meint ihr, er findet ihn? Ganz sicher, wer sucht, findet, hat Jesus ja gesagt. Ist immer ein Prinzip. Und wir kennen ja noch nicht den Ausgang, aber ich kann euch jetzt schon sagen, ja. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Jeremia 29, 13. Das gilt für einen Suchenden. Aber liebe Freunde, bevor wir uns mit der Bekehrung vom Statthalter beschäftigen, möchte ich mit euch genau auf unseren Text schauen, was Apostelgeschichte 13 sagt. Dort kommen jetzt Dinge vor, die mir nicht Spaß machen, darüber zu predigen. Ich muss es aber tun, denn wir gehen ja durch die Apostelgeschichte. Und da kommen solche Dinge vor, die keinen Spaß machen, aber sehr wichtig sind zu verstehen für unser geistliches Leben. Denn sehr oft, wo es um Entscheidungen für Gott geht, dort gibt es Widerstände, Kämpfe. Eine Macht hat etwas dagegen. Es ist eine teuflische Macht, die verhindern möchte, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das ist eine Realität, die uns tagtäglich umgibt. Satan hat etwas dagegen, dass Menschen zu Gott kommen. Satan hasst Gott und er hasst die Menschen. Und Jesus sagt in Johannes 8 über den Teufel, er ist ein Menschenmörder und ein Lügner. Und wenn es Jesus sagt, der ihn genau kennt, dann müssen wir auch Schlimmes von ihm erwarten. Ein Menschenmörder hat böse Motive. Kennt ihr diese Bildchen, wo die Kinder im ersten, zweiten Schuljahr Bildchen malen und so Teufelchen ausmalen? Niedliche Teufelchen, ne? Und jetzt beim Karneval laufen auch viele niedliche Teufelchen rum und sie wissen nicht, was sie tun. Weil sie nicht glauben, dass es ihn gibt. Jesus glaubte dran und sagte, er ist der Menschenmörder und ein Lügner. Er will auf keinen Fall, dass Menschen gerettet werden, in Frieden mit Gott kommen, dass Menschen Vergebung der Sünden bekommen. Er setzt all seine Macht und seine Diener dazu ein, das zu verhindern. Im Bibelkurs haben wir übrigens auch mal über Dämonen gesprochen, da kommt das auch drin vor. Und als wir das durchgenommen haben, das war ein sehr beeindruckender Abend. Was sind Dämonen? Es sind ehemalige Engel aus dem Himmel. Das sind gefallene Engel, böse Engel, die mit dem Teufel gegangen sind, als dieser sich in Hesekiel 28 und Jesaja 14 gegen Gott aufgelehnt hat, rebelliert hat und deswegen den Himmel verlassen musste. Es sind viele Dämonen, die er mitgenommen hat, viele. Sehr viele. Aus Offenbarung 12, Vers 4 wissen wir, dass der Teufel, der feuerrote Drache, den dritten Teil aller Engel aus dem Himmel mitnahm, die er auf die Erde warf. Milliarden von gefallenen Engeln, Dämonen, die der Satan auf die Erde warf. Hast du jetzt eine kleine Vorstellung, was für eine Konzentration des Bösen auf diesem Planeten ist? Milliarden gefangene Engel, die mit dem Teufel eine Sache machen, Menschen von Gott abzubringen. Oh, wunderbar. Wenn wir darüber Bescheid wissen, oder? Und dann brauchen wir uns nicht darüber zu wundern, warum so viel Verbitterung und Spott über Gott in unserer Welt vorhanden ist, bei dieser Konzentration dieser bösen Macht hier auf Erden. Ich kenne Männer, sie wollen glauben, aber ihre Frau setzt alles daran, sie vom Glauben abzubringen. Und ganz interessant, kreativ, wie Frauen kreativ sein können, dann sagt er, ich komme zum Gottesdienst. Oh, das freut mich. Und auf einmal gibt es einen Termin morgens, wo die Frau normalerweise bis 14 Uhr schläft, aber da macht sie einen Termin morgens, wo der Mann unbedingt hin muss. Ganz auffallend, wenn man so den Tagesablauf üblicherweise kennt. Andersherum verbieten andere Männer ihren Frauen zum Gottesdienst zu gehen und Gottes Wort zu hören. Andere Menschen fürchten den Spott ihrer Freunde, wenn sie sich zu Jesus bekehren. Oh, welche Bindungen und Lügen haben Menschen fest im Griff. Der Satan setzt alles daran, dass Menschen nicht die Wahrheit vom Kreuz hören, dass Jesus alle Bindungen löst und alle Sünden vergibt. Denn ein Menschenmörder will nicht, dass Menschen zum ewigen Leben kommen. Oh, ich denke, es ist ganz wichtig, die Motive des Teufels zu kennen, um seine Strategie und seine Werkzeuge aufzudecken. Hier in unserem Text hat der Teufel auch einen Diener auf der Insel Zypern, Apostelgeschichte 13, Vers 6. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus. Der Teufel hat überall seine Diener, auch auf Zypern, auch hier in Overath, seien es seine Dämonen oder seine Leute. Lukas, der Autor, beschreibt uns diesen Mann. Er lebt in Paphos, ist Zauberer von Beruf, übrigens ein Beruf, der für Gott ein Greuel ist. Man kann davon ausgehen, dass er wohl angestellter Zauberer am Hofe des Statthalters war. Lukas sagt aber noch etwas über ihn. Er ist ein falscher Prophet. Oh, wer ist ein falscher Prophet und woran erkennt man seine Falschheit? Und hier kann ich euch wiederum eine wunderbare Nachricht weitergeben. Gott hat in seinem Wort ganz klar gesagt, wer ein falscher Prophet ist. Und hier ist derjenige klar im Vorteil, wer Gottes Wort kennt. Nicht? Sonst du weißt ja nicht, was falsch ist, wenn du nicht das Original kennst. Und dann sagt Gott durch Mose im 5. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 2 bis 4, wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt, und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht nun, lasst uns andere Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Gott wollte immer wissen, ob wir ihn lieben. Schon damals beim Abraham wollte er wissen, wen liebt er mehr, Isaak oder ihn. Und deswegen hat er gesagt, ich will einen Test machen. Opfere deinen Sohn, den einzigen, den du hast, dein Erbe. Gott will immer wissen, wen wir lieben wir mehr. Und Gott nimmt es mit der Liebe zu uns ganz ernst und unserer Liebe zu ihm ganz ernst. Er prüft uns, ob wir den Weltanschauungspropheten unserer Tage nachlaufen oder ob wir uns von ihren Lügen distanzieren. Liebe Freunde, wenn wir irgendwelchen Weltanschauungspropheten und Irrlehrern nachlaufen, damit ist Gott in seiner Eifersucht aktiv. Er sieht, du glaubst dem mehr als mir und meinem Wort. Das nimmt er persönlich. Und heute gibt es ebenso unzählige Verführer und falsche Propheten, die uns durch fernöstliche Meditationen zum Beispiel Glauben machen wollen, zu sich selbst zu finden. Ja, im ganzen Fernen Osten suchen die Menschen ihr ganzes Leben lang nach sich und finden sich nicht. Und hier in Europa sind wir so blöd und machen alles nach. Beispiel Erling Haaland, dieser Wunderfußballer der letzten Tage. Er sitzt in Buddha-Pose dort. Die Bilder des BVB-Torjägers gehen um die ganze Welt. Erling Haaland meditiert auf dem Rasen. Menschen finden das weltweit ganz toll, in allen Zeitungen, wie er da sitzt wie Buddha und meditiert. Ich habe mir überlegt, stell dir mal vor, er hätte sich hingekniet und hätte Gott gedankt für ein Tor. Es hätte kaum eine Zeitung abgebildet. Das ist nicht interessant. Aber wenn er meditiert, das finden die Leute toll. Alle Zeitungen drucken das ab. Auch in der charismatischen Bewegung tummeln sich falsche Propheten, die laufend Offenbarungen weitergeben, als seien sie von Gott und verführen viele Menschen. Menschen haben sich auch für Esoterik und Okkultismus geöffnet, in einem Umfang, wie es seit Jahrhunderten in Europa sowas nicht gab. Menschen finden es ganz toll, wenn man übernatürliche Dinge im Esoterischen und im Okkulten sucht, lassen sich scharenweise dafür gewinnen. Früher wusste man, das ist etwas Finsteres, das sollte man nicht tun. Heute haben wir aber die Scheu davor verloren und finden alles ganz toll. Und wenn der falsche Prophet spricht, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen. Und das geschieht ja laufend in der Welt. Viele fallen drauf rein und gehen mit. Aber Gott warnt uns in seinem Wort davor. Dann sagt er, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines anderen solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und ganzer Seele liebt. Das ist geistliche Unzucht, das zu tun. Aber wir haben uns ja auch an Unzucht gewöhnt in unserem Land. Wenn du solchen Lehren und Philosophien folgst, ist es keineswegs folgenlos, denn Gott nimmt so etwas ganz persönlich. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Gott sagt dem Volk Israel, wie man mit solchen Propheten im Alten Testament umgehen soll. 5. Mose 13, Vers 6. Ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat und von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr dein Gott dir geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, sagt Mose zum Volk Israel. Nun, auch wenn dieser Vers nicht für uns heute im Neuen Testament gilt, zeigt es aber, was für Motive falsche Propheten haben. Sie möchten Menschen zum Abfall vom lebendigen Gott bringen. Wir lesen nochmal, er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. Das ist das Motiv. Wegbringen von Gott. Solche Leute wollen Menschen vom schmalen Weg, der zum Leben führt, abbringen. Verschlagene Leute, verblendete Leute, verfinstert am Verstand. Leute, die die Bibel kennen, oft. Lukas beschreibt diesen Mann hier in Paphos. Er ist ein Zauberer, ein falscher Prophet. Sein Name ist Bar-Jesus. Interessant, sogar der Name klingt sehr, sehr fromm, nicht? Lukas sagt über ihn in Apostelgeschichte 13, Vers 6, dass er auch ein Jude ist. Ein Mann, der alttestamentlich gesehen zum auserwählten Volk Gottes gehört. Er kannte die Tora, das Gesetz und die Propheten ganz genau. Aber er ist unterwegs, Menschen vom schmalen Weg, der zum Leben führt, abzubringen. Und auch hier sehe ich viele Parallelen in unserer Zeit. Ich kenne verheiratete Männer, die in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind, sich aber gegen Jesus entschieden haben und ihrer Frau nun verbieten, zum Gottesdienst zu gehen, um Gottes Wort zu hören. Oder Eltern und Verwandte, die etwas dagegen haben, versuchen Familienangehörige vom richtigen Weg abzubringen. Sie werden zu Dienern des Teufels, oft ohne es zu wissen, und setzen sich mit Vehemenz dafür ein, dass ein Mensch vom richtigen Weg abkommt. Sie sehen im Richtigen die Gefahr und in der Gefahr das Richtige. Das ist ein verfinsterter Verstand. So wie dieser Bar-Jesus, der mit Zweitnamen auch Elimas heißt. In Vers 8 lesen wir, doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Apostelgeschichte 13, Vers 8. Vergleichen wir mal die Absicht von falschen Propheten aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Im Alten Testament heißt es, er lehrt Abfall von dem Herrn, er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr dein Gott dir geboten hat. Und in unserer Stelle im Neuen Testament beschreibt Lukas das Motiv des falschen Propheten so, im Neuen Testament. Er leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Wir stellen fest, ob Altes oder Neues Testament, das Motiv des Teufels und seiner Diener ist das gleiche, bis in unsere Tage. Er möchte uns vom schmalen Weg, der zum Leben führt, abbringen. Er möchte uns vom Glauben an Jesus abhalten. Und er hat auch seine Leute dazu. Nun, wenn du vielleicht einer der Betroffenen bist und auf Widerstand stößt, dann möchte ich dir sagen, wundere dich nicht. Die Bibel kennt das. Kommt sehr oft vor. Denn die Konzentration des Bösen auf dieser Erde ist immens. Könntest du das kaum vorstellen. Ein Wunder, dass doch noch Menschen zum Glauben kommen, weil Gott doch noch größer ist. Zu allen Zeiten hat der Teufel es versucht, mit seinen Dienern Menschen vom Glauben abzubringen. Wir wissen alle, es fing an bei Eva im Garten Eden. Wenn es dein Vater ist, der dich vom Glauben an Jesus abbringen möchte, dann bete für ihn, aber wundere dich nicht. Viele Väter haben das gemacht. Wenn es deine Mutter ist, die gegen den Glauben an Jesus ist, bete für sie, dass Gott ihr besondere Gnade schenkt, aber lass dich nicht abbringen von deinem Weg mit Jesus. Ich habe letztens einer Frau gesagt, die sich nicht bekehren möchte, weil ihr Mann was dagegen hat und es persönlich nehmen würde, wenn sie das tun würde, habe ich gesagt, weißt du, ich würde alles tun, um meine Ehe zu retten. Aber eins mache ich nicht. Ich gehe nicht für meine Frau in die Hölle. Da ist Schluss. Das mache ich nicht. Die hat nicht schlecht geguckt. Wir müssen unterscheiden, worum es geht. Es geht hier nicht um einen Lebensabschnitt, es geht um die Ewigkeit. Ob es deine Frau ist oder dein Mann, ob es deine Kinder sind oder deine Arbeitskollegen, Freunde oder Verwandte, du musst eines wissen, zu allen Zeiten hat der Teufel, der Menschenmörder und Lügner, das Motiv, Menschen vom rettenden Glauben und vom Wort Gottes abzubringen. Und wenn du das jetzt weißt, dass das das Motiv des Teufels ist, dann suche umso stärker nach der Wahrheit, da du ja jetzt weißt, dass er ein Lügner ist, der dich vom ewigen Leben abbringen möchte. Ringe darum, dass du in die enge Pforte kommst, dass du sie findest. Kämpfe aus Leibeskräften, dass du zu Jesus, dem Erlöser, kommst. Denn es geht hier um dein ewiges Leben. Und lass dich nicht bange machen von Leuten, die am Verstand verfinstert sind und dich davon abbringen möchten, zum Heiland zu kommen und dich vom Glauben abhalten, wie Elimas. Ein kleines Beispiel, nichts Spektakuläres, das das einfach zeigen soll aus den letzten Tagen. Ich habe einen Freund, der eine Haushaltshilfe hat, die nichts von Gott wissen möchte. Und in einem Gespräch mit ihr wurde mir ganz klar, sie ist sowas von Anti, dass wirklich ihr ganzes Gesicht sich verformt, wenn sie nur Gott hört. Sie ist böse auf Gott. Und vor einigen Wochen holte ich meinen Freund zum Bibelkurs ab und sie war gerade da. Ich klingelte, die Tür ging auf, mein Freund kam heraus und sie kennt mich ja bereits, sie war auch da und sie weiß ja auch, wer ich bin und dass ich ihn zum Bibelkurs mitnehmen möchte. Und dann stellt sie sich zwischen uns und sagt, du musst da nicht hingehen. Das weißt du doch, oder? Und in mir stieg so das Gefühl auf, oh, sie möchte ihn beschützen vor mir. Verkehrte Welt. Und wie reagierte mein Freund? Er fing an zu zögern und sagte dann, doch, ich möchte dahin gehen. Findet ja alles in seinem Haus statt, ist ja schon komisch, nicht? Und dann setzte sie erneut an, willst du das denn? Willst du das wirklich? Und dann sagt er ganz verunsichert, doch, ich will das. Das war knapp. Und beim letzten Mal schickte ich meinen Sohn, ihn abzuholen. Und dann wiederholte sich die Situation, dass sie da war. Doch diesmal blieb mein Freund zu Hause, was er sonst nie tat. Sie hat es geschafft, ihn abzuhalten. Solche Leute gibt es viele in unserem Umfeld und in unserer Verwandtschaft. Hier in unserer Geschichte, in Apostelgeschichte 13, ist ein falscher Mann, Elimas, dabei, den Statthalter vom Glauben abzuhalten, der Gottes Wort hören möchte und extra dazu Barnabas und Saulus zu sich rufen ließ. Und wie reagiert Paulus nun? Wir lesen in Apostelgeschichte 3, Vers 9, Saulus aber, der auch Paulus heißt, hier nur einen Satz, ab dieser Stelle wird Saulus nur noch Paulus genannt mit seinem griechischen Namen. Saulus ist sein hebräischer Name, aber er wird jetzt, nennt Lukas ihn fortlaufend immer nur Paulus. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels! Voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und siehe, Die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Nun, wie geht Paulus um mit ihm? Ich muss euch ehrlich sagen, sehr mutig, sehr fest entschlossen. Vers 9 und 10, Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll List und aller Bosheit. Wisst ihr, was viele Christen jetzt gesagt hätten? Paulus, das war jetzt nicht nett. Das war nicht geistlich. Hier bist du ausgerastet. Das ist nicht Liebe gewesen. Kennt ihr die ganzen Liebespropheten vieler Gemeinden? Es muss, der Ton muss stimmen, der Inhalt ist egal. Der Inhalt muss stimmen und dann der Ton. Aber hier war der Ton angemessen. Hier war Paulus nicht zornig und fleischlich. Paulus ist auch nicht ausgerastet und hat nicht die Nerven verloren, sondern er war voll des Heiligen Geistes, heißt es hier ganz klar, voll des Heiligen Geistes blickte er ihn an und sprach. Das ist ein Ausdruck dafür, dass er voll im Sinne Jesu gehandelt hätte. Und ich sage euch, Jesus hätte den Elimas entschlossen zurückgewiesen. Paulus war nicht fleischlich, sondern voll mit dem Heiligen Geist erfüllt. Paulus hält den Elimas einen Spiegel vor und reißt ihm die Maske vom Gesicht und zeigt ihm, wer er wirklich ist. Ein Sohn des Teufels, er tut Teuflisches. Liebe Freunde, Menschen davon abzubringen, an Jesus zu glauben, bedeutet teuflisch sein. Das ist Paulus, seine Theologie. So mit Menschen umzugehen, die das Wort Gottes hören wollen, ist List und Bosheit. So nennt Paulus das. Oh, wie gut, dass die Bibel offen darüber spricht, wie Gott es sieht, wenn Menschen andere vom Glauben abbringen wollen. Einige Mütter haben ihren Kindern verwehrt, zur Kinderstunde zu gehen, weil sie nicht wollten, dass die eigenen Kinder von Jesus hörten. Väter verbieten ihren heranwachsenden Kindern, zum Gottesdienst zu kommen und Gottes Wort zu hören. Sie wollen sie, die Kinder, bewahren, in Anführungsstrichen, wissen selber nicht, wo sie hingelangen. Verwandte verhöhnen Christen, damit niemand aus ihrer Verwandtschaft es wagt, über den Glauben nachzudenken. In Russland, dem größten Land der Erde, haben die Sowjets versucht, die ganze Gesellschaft umzukrempeln und Jesus auszuradieren, das Christentum zu vernichten. Und diese alle gläubigen Leute als dumm dargestellt. Oh, wie viel Böses ist über die Lippen der Söhne des Teufels gekommen, um Menschen vom Glauben abzuhalten. Paulus spricht hier klar und deutlich an und weist diesen Sohn des Teufels zurecht und sagt, oh, du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Das sind Feinde der Gerechtigkeit. Menschen, die gerade Wege des Herrn verkehren. Krumme Menschen, die Gutes schlecht reden und Gerades krumm machen. Es sind Leute, die die Wahrheit Gottes verdrehen. Und solche Leute gibt es überall auf der Welt. In der islamischen Welt. Ich habe Menschen zum Herrn Jesus führen können. Was haben die durchgemacht, die Leute? Ich erinnere mich noch an Elif, wie sie mich anrief und sagte, Andreas, ich habe alle verloren. Dann haben wir beide am Telefon geheult. So ein Hass, wenn du an Jesus glaubst, da werden die Leute, die bringen einen um. Unglaublich. Söhne des Teufels werden sie hier genannt. Ihnen wird gedroht am Leib und Leben, wenn sie sich zu Jesus bekehren. Ich habe in Overath einige Familien erlebt, wo Väter und Mütter gegen Jesus reden, damit sie das Kind abwenden von Jesus und alles dran gesetzt haben, es vom Glauben abzubringen. In Overath kenne ich eine Ehefrau, die sich mit aller Macht dagegen stellt, dass ihr Mann gläubig wird an Jesus. Nun, Paulus war dabei, als dieser Elimas den Statthalter abbringen wollte zu glauben und Paulus hält ihm einen Spiegel vor, reißt ihm die Maske ab und zeigt ihm, wie böse er wirklich ist. Und jetzt kommt etwas, was nur durch die apostolische Autorität möglich war. Paulus als echter Prophet und Apostel Jesu sagt Elimas, was Gott jetzt mit ihm machen wird. Vers 11. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Elimas wollte den suchenden Statthalter in geistliche Dunkelheit bringen oder in geistlicher Dunkelheit lassen, dass dieser nicht zu Jesus kommt und nicht zum Licht kommt. Und nun straft Gott ihn selbst mit Dunkelheit. Er wird blind. Vers 11, augenblicklich aber fiel Dunkelheit, Dunkel und Finsternis auf ihn. Und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Und wie reagiert der Statthalter, liebe Freunde? Das ist eine ganz besondere Bekehrung. Wir werden auch viele sehen. Aber wie reagiert er? Vers 12, als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Mensch, das war ein Zeugnis. Ich habe mich sehr gefreut über dein Zeugnis heute, Isabel und Olli. Wunderbar. Aber hier war einer hin und weg. Er wollte nun auch zu Jesus, als er gesehen hat, wer Jesus ist. Was für eine Bekehrung, nicht wahr? Der Statthalter bekehrt sich, wurde ein echter Gläubiger, der erste Gläubiger auf der Missionsreise des Paulus. Welch eine Freude! Ein Mensch fand Gnade bei Gott und wurde ein Kind Gottes. Wir wissen, die Bibel sagt, es ist Freude im Himmel, wenn ein Mensch Buße tut. Sergius Paulus, der Statthalter von Paphos auf Zypern, nimmt Jesus in seinem Herzen auf und wird gerettet. Wir werden ihn im Himmel wiedersehen. Und warum wurde er gerettet? Weil er an Jesus glaubte. Weil er Jesus aufgenommen hat. Wir lesen nichts von guten Werken, nichts von Eigenleistung, nicht ein Beitritt einer Kirche, dass er sich den Himmel in irgendeiner Weise verdiente. Nein, wir lesen ganz schlicht rettende Worte des Evangeliums, Vers 12. Er wurde gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Wie wunderbar. Und deswegen müssen wir die Lehre des Herrn kennen und es predigen, damit Menschen gläubig werden. Paulus und Barnabas verlassen nun die Stadt Paphos und legen ab. Nach Perge an die Südküste der heutigen Türkei. Der Wind legt sich in die Segel und sie reisen nach Perge. Und nun liegen viele Seemeilen vor ihnen. Ich möchte euch fragen, was dachten Paulus und Barnabas, als sie auf dem Schiff, vom Schiff aus zurückschauten auf das sich immer weiter entfernende Zypern? Wie waren ihre Gedanken? Es hat sich gelohnt. Eine Seele für Jesus gewonnen. Ein Bruder, der sehr viel Geld hier in der Gemeinde gespendet hat, sagte, wenn sich eine Seele bekehrt, hätte sich das Ganze gelohnt. Und ich habe ihm letztens gesagt, es war nicht eine, es waren auch nicht zehn, es waren mehr. Oh, der hat gestottert vor Glück. Ein Mann wurde gerettet. Der Statthalter Sergius wurde ein Kind Gottes, weil er das Wort Gottes nicht nur gehört, sondern es auch angenommen hatte. Welch eine Freude! Du hast heute das Evangelium gehört, genau wie Sergius. Ich möchte dich fragen, was machst du jetzt damit? Und ich will dir etwas ganz, ganz Wichtiges sagen, lieber Freund. Hören alleine reicht nicht. Jetzt haben wir ja ein paar Zeugnisse gehört, auch von Olli, bei der letzten Lektion. Ich will diesen Bibelvers zum Schluss erwähnen. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand hört und öffnet, zu dem werde ich einkehren. Was waren da für Bestandteile? Wer hört und öffnet? Weißt du, was an deiner Herzenstür ganz besonders ist? Deine Herzenstür hat die Klinke nur von innen. Es gibt so Türen. Jesus steht vor der Tür und klopft an und sagt, das ist die Wahrheit, ich will dich retten. Du hörst es, auch heute, ich bin davon überzeugt. Wie gehst du damit um? Wenn du jetzt nur hörst, dass Jesus anklopft und gehst weg, ändert sich nichts. Aber deine Seele muss die Tür öffnen. Und dann kommt Jesus. Ich will dir was sagen. Wenn du dein Herz nicht öffnest, wirst du bald vor einer anderen Tür stehen und ganz laut klopfen und nicht reinkommen. Dann geht's nämlich nicht mehr. Und ich wünsche dir, dass du heute hörst und öffnest. Gott segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Evangelium. Wir danken dir, dass du gekommen bist, um Sünder, wie wir alle es sind, zu retten und sie mit in den Himmel zu nehmen. Alle, die an dich glauben. Herr, wir wissen aber auch, dass die Realität die ist, dass der Weg breit ist, der ins Verderben führt. Die meisten Menschen wollen von dir nichts wissen. Du hast heute durch dein Wort zu uns gesprochen und so bete ich, dass jeder, der es gehört hat, auch öffnet. Wir beten in Jesu Namen, Herr. Amen. Ich möchte noch alle zum Kaffee einladen.